Millerntalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Moin und herzlich willkommen zum neuen Millerntalk und vor allem moin Carsten, oder besser gesagt wahrscheinlich in der Zeitzone, in der du dich immer noch befindest, zumindest vom Körpergefühl her, good morning, ne? Passt etwas besser.
Ja, good morning. Ja, tatsächlich. Ich war ja ungefähr 3 Wochen in den USA und bin gestern zurückgekehrt und ja, so ein bisschen Jetlag spürt man dann doch noch.
Hattest du denn trotz Zeitverschiebung die Möglichkeit, den FC St. Pauli ein bisschen zu verfolgen?
Ja, tatsächlich. Wir waren ja bei unserem Sohn, einem der drei, die in Köln lebt, der hat tatsächlich sich eine Möglichkeit geschaffen, wie auch immer, dass man auch DAZN und Sky dort gucken kann. Und von daher haben wir beide Spiele quasi live gesehen. Und
wie war denn dein Eindruck von den ersten beiden Pflichtspielen in der Bundesliga?
Ja, ich glaube, ich auch, es deckt sich mit dem, was man so lesen konnte, im Prinzip sehr gut mitgehalten. Vor allem gegen Heidenheim ja eigentlich auch die überlegene Mannschaft gewesen, aber am Ende dann eben nicht effektiv genug in der Offensive. Und dann reicht eben schon ein, zwei Fehler hinten und du hast das Spiel verloren. Mhm. Das ist in der Bundesliga dann eben doch anders als in der zweiten Liga, wo du einfach, ja, wo Fehler vielleicht eher verziehen werden und du vielleicht noch ein paar mehr Chancen bekommst und auch mal ein bisschen fahrlässiger mit der Chancenverwertung umgehen kannst.
Ja, ich glaube, da würde dir jetzt ein Team, über das wir auch kurz sprechen wollen, nicht ganz zustimmen, für die es in der Regionalliga auch gnadenlos war, in der Regionalliga Nord wahrscheinlich, genauer gesagt. Die hast du noch nicht gesehen, nehme ich mal an, ne? Die neue Doku über den Eimsbüttler TV in der Regionalliga, die das Abendblatt produziert hat, die ist nämlich jetzt erst gerade brandneu rausgekommen. Aber wir haben heute kurzzeitig noch jemanden zu Gast, der die schon sehr genau und sehr gut gesehen hat, nämlich unseren Ressortleiter Alexander Laux, der die produziert hat. Hallo.
Grüß dich, Rupert. Schön, dass ich hier sein kann.
Ja, sehr gern. Carsten, ich habe es gerade gesagt, es gibt die Doku, die du wahrscheinlich noch nicht gesehen hast. Ich bin schon in den Genuss gekommen, in die Folgen reinzuschauen. Und die haben ja auch ein bisschen St. Pauli-Bezug. Und deswegen wollen wir die Gelegenheit mal nutzen, an der Stelle kurz drüber zu plaudern, nicht wahr?
Genau, Rupert. Ja, vielen Dank. Ja, in der Tat, wir haben ein Jahr lang den ETV, die ersten Herren, begleitet in der Regionalligasaison. Und ich habe eben so kurz darüber nachgedacht, es gibt doch erstaunlich viele Bezüge zum FC St. Pauli. Also angefangen mit dem Teamcoach Hinak Smolka, der ja zu Beginn der letzten Saison dann zum FC St. Pauli gewechselt ist. Und ich glaube auch recht, ja, doch auch einen kleinen Anteil gehabt hat, dass das gut funktioniert hat. Da konnten wir tatsächlich auch Teamsitzungen auch drehen mit ihm. Ganz, ganz spannend, finde ich. Und da konnte man mal sehen, wie er so arbeitet. Und bestimmt hat er ähnliche Elemente auch dann in der zweiten Liga benutzt.
Ja, davon ist auszugehen. Er war ja beim Oberligaaufstieg des ETV beteiligt und dann auch am Zweitligaaufstieg des FC St. Pauli in die Bundesliga.
Genau, und er ist ja so ein Aufstiegsmeister, ne? Er war bei den Towers auch schon vorher aktiv und hat auch dafür gesorgt, dass sie nach oben gehen. Aber es gibt ja noch andere. Also Loic Favier hat ja das ganze Nachwuchskonzept aufgesetzt, damals vor 10 Jahren beim ETV. Auch ja kein Unbekannter beim FC St. Pauli und der dann ja später beim HSV gelandet ist. Und das sind solche Stränge, die wir dann einfach dann über das Jahr begleitet haben. Und es gibt auch etliche Spieler, die Finn Schütt zum Beispiel, der früher auch in der Jugend bei St. Pauli gespielt hat, oder Oskar Lenz. Also der Fußballchef der ersten Herren ist ziemlicher St. Pauli-Fan, habe ich gemerkt, und war auch bei den Aufstiegsfeiern dabei. Also ich würde einfach sagen, jeder, der irgendwie mal so in diese wunderbare Welt des Amateurfußballs eintauchen möchte und mal sieht, wie es realistisch wirklich funktioniert, wie es dazugeht, wie viel Leidenschaft da ist und wie viel Talent auch einfach für wenig Geld, der sollte sich das unbedingt anschauen.
Ja, ich meine, ganz viel Leidenschaft und Geld, ganz viel Geld vielleicht nicht, aber ganz viel Leidenschaft und Talent habt ihr ja auch in die Produktion investiert. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz einen Abriss geben, was ihr eigentlich gemacht habt im vergangenen Jahr.
Puh, ja, in den wenigen Worten. Also es war ein totales Low-Budget-Projekt. Wir haben eigentlich so eher so erst gedacht, wir haben das noch nie gemacht, wir hätten aber total Lust, das mal, diesen Ausschnitt mal zu präsentieren, und haben dann eigentlich mit 3 Leuten das hauptsächlich gemacht. Mit 2 Kameras, manchmal auch nur mit einer Kamera, mit GoPros hinterm Tor. und sind dann losgezogen und haben dann relativ schnell zum Glück auch das Vertrauen zu den Spielern gewonnen, haben dann eine Unmenge an Material zusammengesammelt, 15.000 Gigabyte Material ungefähr, 15 Terabyte. Und haben dann erstmal probiert, am Anfang funktioniert das, haben wir gemerkt, ja, oh ja, es könnte spannend werden. Und dann haben sich so nach und nach die Folgen entwickelt. 7 sind es geworden, 35, 40 Minuten. Da kann man schon mal eher ahnen, wie viel Material das so ist. Und ja, also es hat mega Spaß gemacht. Und ich habe es nur so gedacht, ich würde mich sehr freuen, wenn die Leute das angucken, nicht mir, ich habe da keinen finanziellen Gewinn dabei, sondern einfach, weil die Jungs das verdienen. Und weil das Ehrenamt, man kann immer davon sprechen, wie wichtig das Ehrenamt ist und die Betreuer da drumherum. Da siehst du es einfach, ne, was sie machen und mit wie viel Freude die dabei sind, einfach weil sie den Sport so cool finden.
Also ich finde, die Jungs haben es sicherlich verdient, ihr habt es aber auch verdient, dass es geschaut wird. Du, dann Axel Leonhard und Freddy Kastberg, die da auch noch maßgeblich mit beteiligt waren.
So ist es, ja.
Die wichtigste Frage, wie und wo kann man es denn überhaupt schauen?
Sehr gute Frage. Man kann das bei YouTube, wenn man ETV Wolfsrudel eingibt, so heißt die Serie Wolfsrudel Eimsbüttel in der Regionalliga, dann kann man die erste Folge kostenfrei gucken, genauso wie man die ersten beiden Folgen auch beim Abendblatt. www.abendblatt.de/etv kann man die ersten beiden Folgen auch gucken. Wenn man Abonnent ist, kann man sowieso alles gucken. Und ansonsten muss man so für den Gegenwert eines Kasten Biers nochmal ein kleines Abo kaufen für 3 Monate. Und dann kann man das auch anschauen.
Ja, man kann die Doku auch ganz gut mit einem Kasten Bier schauen.
Oder so, genau.
Ja, dann macht das doppelt so viel Spaß.
Okay.
Ja, dann bedanke ich mich an der Stelle und gebe auch nochmal die Empfehlung ab, wirklich die Doku zu schauen. Es lohnt sich sehr.
Danke dir, Rupert. Viel Spaß jetzt noch beim Gespräch.
Den werden wir haben. Ja, Carsten, ich glaube, dir haben wir jetzt auch ein bisschen Geschmack gemacht auf die Doku. Jetzt hast du ja ein wenig Zeit, vielleicht die zu schauen. Aber bevor du dich dann vor den Rechner setzt, wollen wir uns erstmal um unser eigentliches Anliegen heute kümmern, nicht wahr?
Genau. Tatsächlich habe ich die erste Folge der Doku jetzt doch schon auch gesehen nach meiner Rückkehr und bin total begeistert. Wer sie wahrscheinlich noch nicht gesehen hat, ist unser tatsächlicher Gast heute. Weil er auch wahrscheinlich erst durch unser Gespräch davon erfahren hat. Den nächsten Gegner des FC St. Pauli, aber den kennt unser Gast ganz genau. Herzlich willkommen, Markus Thorand.
Vielen Dank, herzlich willkommen nach Hamburg. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Markus, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Die Frage ist, ob es überhaupt stimmt, dass du den FC Augsburg noch so genau verfolgst. Und wenn wir richtig informiert sind, arbeitest du inzwischen nicht mehr für den Verein. Vielleicht holst du uns erstmal kurz ab. Was machst du jetzt eigentlich derzeit?
Das ist richtig. Ich bin seit 2 Jahren nicht mehr für den FC Augsburg tätig. Ich war tatsächlich nach meiner Karriere für insgesamt 5 Jahre noch im Umfeld vom FC Augsburg tätig, also für die Vermarktungsagentur, die für den FC Augsburg gearbeitet hat. Das mache ich seit 2 Jahren tatsächlich nicht mehr. Bin jetzt komplett raus aus dem Fußballgeschäft und arbeite für eine Firma. Wir machen Work- und Corporate-Ware, bin da im Vertrieb. Und genau, deswegen die ganz enge Verbindung zum FC Augsburg ist bei mir tatsächlich jetzt auch nicht mehr da. Aber der Verein liegt 5 Kilometer vor meiner Haustür. Deswegen verfolge ich den natürlich schon mehr wie andere Bundesligisten.
Dann kann man auch vermuten, dass du diese 5 Kilometer am kommenden Sonntag auch vielleicht zurücklegen wirst und dir das Spiel deiner beiden Ex-Vereine, die dir sicherlich noch am Herzen liegen, auch live anschaust.
Ganz genau. Also wie du sagst, die beiden Vereine liegen mir extrem am Herzen und deswegen habe ich es auch natürlich möglich gemacht für mich, dass ich Karten bekommen habe für meine Familie, für mich, meine Kinder gehen mit, ein paar Freunde noch und wir gehen ins Stadion am Sonntag. Ja, freuen wir uns schon drauf.
Ja, da bin ich immer gespannt. Dann lass uns doch direkt einsteigen, wenn wir schon beim Thema sind. Das sind ja 2 Teams, die nach jeweiligen Fehlstarts schon ein bisschen unter Druck gesetzt sind. Bei St. Pauli war es vielleicht nicht unbedingt zu erwarten, dass sie durch die Liga spazieren als Aufsteiger, aber mehr als 0 Punkte und 0 Tore hätte man sich vielleicht schon gewünscht bei dem Auftaktprogramm. Und Augsburg hatte jetzt diese empfindliche 0-4 Niederlage gegen Heidenheim. Wie gut Heidenheim ist, hat St. Pauli auch schon am eigenen Leib zu spüren bekommen. Was für ein Spiel erwartest du denn?
Also klar, du sagst es, beide sind ähnlich gestartet, hatten mit Heidenheim scheinbar einen vermeintlich sehr guten Gegner dieses Jahr, haben da beide eine Niederlage einstecken müssen. wo sich vielleicht beide Mannschaften auch zu Beginn der Saison was ausgerechnet haben. Deswegen, ja, wird ein Spiel, wo beide Mannschaften jetzt auf jeden Fall punkten möchten. Und klar ist der FC Augsburg der aus meiner Sicht Favorit, ist ein gestandener Bundesligist, ist jetzt das 13. Jahr in der Bundesliga, hat ja, extrem starken Kader aus meiner Sicht, wirklich einen breiten Kader. Und St. Pauli als Aufsteiger ist Außenseiter, auswärts. Aber ja, werden mit Sicherheit viele Hamburger mitkommen, werden das Stadion füllen, werden gute Stimmung machen und wird mit Sicherheit trotzdem ein spannendes, enges Spiel.
Was denkst du, woran liegt es hauptsächlich, dass beide Mannschaften jetzt nach zwei Spieltagen noch sieglos sind? Der eine einen Punkt, der andere keinen Punkt. Wo hast du die Hauptschwächen bei beiden erkannt?
Das maße ich mir gar nicht an, wirklich zu sagen. Dafür ist es auch so, dass ich tatsächlich, da bin ich auch ehrlich, ich bin nicht der Samstag dann nachmittags vorm Fernseher hockt und mir alle Spiele tatsächlich anschaue. Ich versuche die Zusammenfassungen zu sehen. Du hast es ja eingangs auch schon gesagt, St. Pauli konnte bei beiden Spielen mithalten und hatte gegen Heidenheim gute Aktionen und ist dann ein, zweimal ausgekontert worden und haben daheim unglücklich gegen Heidenheim verloren. Der FC Augsburg in Heidenheim 0-4 untergegangen, muss man ja schon fast sagen. Von dem Spiel habe ich sehr wenig gesehen. Das 2-2 zu Hause gegen Bremen, klar, das kann man auch gewinnen. Kommt immer viel zusammen, glaube ich. Aber ich kann es nicht komplett beurteilen, woran es jetzt liegt, dass beide Mannschaften dann vielleicht nicht so gestartet sind, wie sie es vorgestellt haben. Aber ja, noch ist ja auch nichts passiert. Also es ist sowas jung, ne?
Da hast du absolut recht, zwei Spieltage. Wenn man jetzt so mitten in der Saison mal zwei Niederlagen in Folge kassiert, würde wahrscheinlich die Reaktion deutlich schwächer ausfallen, als wenn es zu Beginn ist, wo ja jeder besonders drauf achtet. Nichtsdestotrotz kann es so ein bisschen so ein Stimmungskiller ja sein. Und St. Pauli hatte in der Theorie durchaus eine Aufstiegseuphorie, die sie mitgenommen haben und mitnehmen konnten, die man auch gemerkt hat, so am ersten Spiel im Millerntor-Stadion. Das war schon was Besonderes. Praktisch gab es dann aber auch einen Trainerwechsel, der verbunden war mit einem Systemwechsel. Inwiefern, glaubst du, kann das so ein bisschen eine Mannschaft auch nochmal beeinflussen, wenn man dann mit eine intakte, feste Mannschaft hat, aber einen neuen Trainer bekommt?
Das ist mit Sicherheit neu. Vor allem das System und der Trainer ja letztes Jahr mit Hützeler, das ja unfassbar gut funktioniert hat. Das muss man ja sagen. Also das, ich habe letztes Jahr versucht, viele Spiele mir anzugucken, hat mal mehr, mal weniger gut geklappt. Aber das, was man gesehen hat oder was spielen hat lassen, extrem, es war extrem toll auch zuzusehen. Ne? Sie haben attraktiven, guten Fußball gespielt, von hinten raus gespielt, extreme Ballsicherheit. Und das hat der Mannschaft auch Sicherheit gegeben. Natürlich kam jetzt ein Wechsel mit dem neuen Trainer Plessin, der bestimmt andere Vorstellungen hat, das ein oder andere Mal. Aber ich glaube nicht, dass die Mannschaft, die jetzt eigentlich so gefestigt ist und wo du gesagt hast, eine große Aufstiegseuphorie da ist, glaube ich nicht, dass das jetzt groß beeinflusst. Die Mannschaft wird sich finden und wird Punkte holen, bin mir sicher.
Das neue System fußt ja darauf, dem Gegner den Ball mehr zu überlassen, weil man eben davon ausgeht, dass man in der Bundesliga gegen individuell starke Mannschaften gar nicht so viel Ballbesitz haben kann. Das hat sich jetzt in den ersten beiden Spielen ja ganz anders dargestellt. Da waren es die Gegner, die dem FC St. Pauli den Ball gegeben haben und der fühlte sich ja auch nach, weil sie es eben so gelernt haben, damit sehr wohl. Also irgendwie schien das ganze Grundkonzept da irgendwie sich umzukehren. Hast du das auch so gesehen?
Ja, wobei es eben auch, glaube ich, dann mit den Gegnern zu tun hat. Ne? Also Union Berlin und Heidenheim sind jetzt auch nicht dann die Spielstärksten in der Bundesliga. Da werden auch noch andere Mannschaften kommen, die dann, glaube ich, schon so spielen, wie sich das FC St. Pauli dann jetzt vorstellt und sagt, wir warten erstmal ab. Die beiden Gegner, die St. Pauli bis jetzt hatte, ja, die haben den Spieß jetzt umgedreht, aber sind auch nicht die Mannschaften, die dann jetzt ja, dafür vielleicht bekannt sind, die Ballstaffetten zu haben.
Wie ist denn der? Du hast ja nun selber erlebt, wie es ist, in die Bundesliga aufzusteigen. 2010, du warst ein Jahr vorgekommen und hast dann gleich quasi mit die Aufstiegsmannschaft sozusagen auch geprägt. Wie war das dann, dass ihr euch an das Niveau der Bundesliga anpasst? Wie schwer war das?
Das war mitunter sehr schwer, wobei man ja sagen muss, dass wir bis zur Winterpause oder bis zum Start der Rückrunde eigentlich ja gut dastanden. Wir uns Absolut. Ja eigentlich dann mit Sicherheit, klar hatten wir schwere Spiele und das, ich habe das schon öfter, wir sind mit Sicherheit das ein oder andere Mal auch extrem an unsere Grenzen gestoßen und haben unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Trotzdem haben wir bis zur Rückrunde, ich glaube, das ist immer wieder so, wir hatten 5-6 Punkte Vorsprung auf Gladbach. Gladbach hat sich am Ende über die Relegation gerettet. Wir sind abgestiegen. Das HSV-Spiel wird immer so rangezogen als Knackpunkt, klar. Wir haben danach nicht mehr gepunktet. Aber eigentlich, deine Frage war ja, eigentlich sind wir gut angekommen und haben uns eigentlich an das Niveau angepasst. Über die ganze Saison konnten wir das Niveau nicht halten. So ehrlich müssen wir sein und sind dann am Ende auch verdient abgestiegen.
Was ja auch an vielen Verletzungen lag, nicht? Also wenn ich das, ich erinnere das noch sehr genau, nach 22 Spielen, das war dann der Sieg beim HSV, ein paar Tage vorher, hat ja Gladbach besiegt am Millerntor, da hatte er 28 Punkte und noch 12 Spiele zu spielen. Da konnte man sich eigentlich ausrechnen, das wird auf jeden Fall reichen. Nur dann kam halt genau noch ein Punkt dazu in 12 Spielen. Aber es war, ich glaube, viele Abwehrspieler, also viele Kollegen von dir waren dann nicht mehr an deiner Seite aufgrund von Verletzungen. Ne? Und Das war wohl mit ein Hauptgrund.
Mit Sicherheit. Aber klar, wie du sagst, dass man dann aus 12 Spielen nur einen Punkt holt, das lässt sich dann auch eigentlich nicht auf ein paar verletzungsbedingte Ausfälle schieben. Ja, eigentlich war es dann wie so ein Kollektivversagen. Ne? Also klar, das ist, wenn man das sich vor Augen führt, dass man sagt, 12 Spiele, ein Punkt, das ist erschreckend. Trotzdem hat ja jedes Spiel so für sich seine Geschichte gehabt. Das eine Spiel war enger, das andere Spiel war deutlicher. Heimspiel gegen Bayern war eher deutlich. Dann gab es aber vielleicht auch engere Spiele, wo wir dran waren zu punkten. Aber klar, wenn man den Status quo nach HSV-Auswärtssieg sieht, dann denkt man eigentlich, man hätte die Liga halten können. Ja.
Ich bin sicher, der aktuelle FC St. Pauli würde sich eine entgegengesetzte Entwicklung erhoffen, langsam starten und stark den Abschluss dann spielen. Was ist denn gerade zu Anfang, da wart ihr ja dann offenbar die Experten, wichtig, um in der neuen Liga anzukommen? Wie verschafft man sich da Respekt oder wie kommt man auf das entsprechende Niveau?
Also ich glaube, Respekt hat der FC St. Pauli aufgrund der Spielweise, wie sie letztes Jahr die zweite Liga dominiert haben, glaube ich nicht, dass die Mannschaft von irgendjemandem unterschätzt wird. Also ich glaube, den Respekt hat sich die Truppe über die letzten 1,5-2 Jahre, ging ja mit Schulle los und dann mit Hürzeler hat die Mannschaft sich einfach den Respekt erarbeitet. Klar, es ist vergleichbar mit uns damals. Der FC St. Pauli hat sich auch jetzt wieder nicht großartig verstärkt, hat nicht viele Spieler dazugeholt, versucht mit dem Stamm der zweiten Liga jetzt die Liga zu halten. Das ist das Ziel. Und mit Sicherheit müssen sich die Jungs an das Niveau anpassen. Ja, ich glaube, von Spiel zu Spiel. Die Gegner sind anders. Das Niveau in der ersten Bundesliga habe ich bemerkt, habe, glaube ich, wir uns die ganze Mannschaft damals gemerkt, ist dann einfach nochmal extrem höher als in der zweiten Liga. Und ich glaube, die müssen mit den Aufgaben wachsen und dann werden die auch punkten. Die Qualität ist mit Sicherheit da.
Du hast gesagt, auch diesmal hat sich St. Pauli zumindest auch quantitativ nicht viel verstärkt. Das sind im Prinzip 4 Neuzugänge, davon ist es ein Ersatztorwart. Hat dich das ein bisschen überrascht, dass man nicht dann doch noch gezielter was gemacht hat, zumal man ja mit Marcel Hartl den absoluten Topscorer der Aufstiegsmannschaft verloren hat?
Ja, also du sagst es, ich glaube, Trainer plus Marcel Hartl sind einfach zwei extrem wichtige Personen gewesen, die man jetzt erstmal ersetzen muss, wo auf den Positionen neue Personen reinwachsen müssen. Und ja, überrascht, klar, wir haben uns damals auch nicht groß verstärkt. Wir haben Gerald Asamoah geholt, wir haben Carlos Zambrano geholt. Aber auch damals hat der Verein den Spielern das Vertrauen geschenkt, die es praktisch geschafft haben, in die zweite Liga, in die Bundesliga aufzusteigen. Jetzt probieren wir es ein zweites Mal und ich drücke ganz stark die Daumen, dass die Mannschaft einfach dann das Quäntchen mehr Glück und vielleicht auch das Quäntchen mehr Qualität hat, um die Bundesliga zu halten. Weil es haben ja auch, also das muss man auch sagen, es schaffen ja auch andere Mannschaften, ohne sich groß zu verstärken. Heidenheim ist ja auch in der Bundesliga geblieben, die ersten beiden Jahre oder das erste Jahr, ohne sich groß zu verstärken. Also es gibt, glaube ich, Beispiele, dass es möglich ist. Und ja, ich glaube, die Mannschaft hat letztes Jahr gezeigt, dass sie unglaublich stark ist. Und
Zwei Überbleibsel der vergangenen Saison feiern am Wochenende ein Jubiläum. Nikola Vasey, der Torhüter, und Jackson Irvine, der Kapitän. bestreiten jeweils ihr 100. Pflichtspiel für den FC St. Pauli. Gerade Jackson Irvine ist natürlich ein Typ, der hier in Hamburg enorm bekannt ist, auch aufgrund seiner Wirkung über das Fußballerische hinaus. Du sitzt in Augsburg, also geografisch weit entfernt. Wie kommt der Irvine dort als Typ noch an? Kommt er überhaupt noch an? Wie nimmt man ihn da wahr?
Ich glaube, dass so ehrlich muss man sein. Der FC Augsburg spielt seit 13 Jahren in der Bundesliga und hat sich, ich glaube, das Umfeld hier, das Augsburger Umfeld, die Augsburger Fans haben sich dann wahrscheinlich die letzten 10, 12, 13 Jahre nicht so sehr mit der zweiten Bundesliga beschäftigt. Ich, für mich kommt natürlich Irvine hier in Augsburg an. Ich habe eine Verbindung zu Hamburg. Ich habe auch noch Kontakte nach Hamburg und er passt wie Faust auf Auge nach Hamburg, auf St. Pauli. Die Art, wie er sich kleidet, die Art, wie er spricht. Aber ich glaube, in Augsburg wird er jetzt nicht in dieser Form wahrgenommen. Das nicht. Er wird als guter Spieler wahrgenommen. Er ist Kapitän der australischen Nationalmannschaft. Also wird er als Spieler, ich glaube, dass er hier bekannt ist, aber ich glaube nicht, dass er, und er ist natürlich auffällig auf dem Platz, aber ja, nicht in der Form, wie er in Hamburg wahrgenommen wird.
Kommen wir nochmal zurück zu eurer Aufstiegssaison 2009, 2010. Das war ja auch ein enges Rennen mit dem FC Augsburg damals. Da haben sie sicherlich vielleicht auch noch zwei Herzen in deiner Brust geschlagen, auch wenn du von 1860 München zu St. Pauli gekommen warst. Wie war denn das für dich als Augsburger, dann quasi deinen Heimatverein als Konkurrenten zu haben?
Ja, schon immer speziell, klar. Dann kannte ich es aber schon. Ich habe ja dann, wie du es gesagt hast, 3 Jahre mit 1860 gegen den FC Augsburg gespielt. Als ich dann praktisch nach 10 Jahren beim FC Augsburg den FC Augsburg verlassen habe, dadurch kannte ich das, gegen den Ex-Verein zu spielen. Mit 60 war es tatsächlich dann auch die 3 Jahre nicht so erfolgreich. Ich würde sagen, da hat der FCA mehr Punkte geholt wie 60. Deswegen war es für mich, ich muss sagen, das war schon für mich ein sehr besonderes Spiel. Du sagst es, wir hatten Kopf-an-Kopf-Rennen. Uns haben am Ende 2 Punkte getrennt. Der FCA hat in der Relegation es nicht geschafft aufzusteigen. Deswegen dieses Spiel zu Hause gegen den FCA, das war ja auch das letzte Mal, dass die Mannschaften aufeinander getroffen sind. Wir haben 3-0 gewonnen. FCA hatte eine Top-Mannschaft, wir hatten eine Top-Mannschaft. Aber das war für mich schon aufgrund der Situation vorher, auch diese 3 Jahre bei 60, dass wir öfter mal verloren haben, war das für mich schon ein sehr schönes Spiel, wirklich auch eine Genugtuung dann gegen meinen Ex-Verein mal wirklich ein Top-Spiel abzuliefern, zu gewinnen, ein Heimspiel, Superstimmung, Abendspiel und den FCA natürlich auch auf Distanz zu halten. Das war schon speziell.
Ja, der FCA hat den Aufstieg ja dann ein Jahr später nachgeholt und ist seitdem ein mittlerweile, muss man sagen, absolut etablierter Bundesligist. Was macht ihr in Augsburg so richtig, dass das so lange so stabil funktioniert? Ich meine, Augsburg wird gefühlt immer als Abstiegskandidat gehandelt und eigentlich schaffen sie es jedes Jahr relativ problemlos.
Ja, also problemlos. Ich glaube, gab schon Jahre, wo man auch zittern musste, wo man kämpfen musste. Das ist einfach sehr ausgeglichen, die Bundesliga. Aber ich glaube, den Verein zeichnet aus, dass man ruhig bleibt, eine extrem hohe Kontinuität mit Michael Ströll auf der Position des Geschäftsführers, der wirklich dort die Fäden zusammenhält und man auch, klar, nicht immer, aber mitunter den Trainern auch Zeit gibt, was zu entwickeln. Es ist einfach ein ruhiges Umfeld, glaube ich, wo der FC Augsburg arbeiten kann. Es ist auch nicht so ein mediales Umfeld, vielleicht wieder in den Großstädten wie in Hamburg oder in München. Auch das ist hier relativ ruhig verglichen mit anderen Vereinen. Ich glaube, die holen auch jedes Jahr wirklich gute Spieler dazu. Klar müssen sie auch immer wieder mal einen Spieler verkaufen. Jetzt ging der Topscorer Demirovic zu Stuttgart. Das ist schon ein großer Verlust. Auf der anderen Seite kann man damit Geld generieren, um wieder andere Spieler zu holen. Aber ich glaube, es ist ein sehr ruhiges und entspanntes Umfeld, auch für die Spieler hier zu arbeiten. Aber wie du sagst, ja, da kommt viel zusammen, was die richtig machen, um 13 Jahre in der Bundesliga zu bleiben. Das haben in der Zeit nicht viele Vereine geschafft.
Ja, St. Pauli ist 5-mal aufgestiegen und hat also bisher 8 Jahre Bundesliga in seinen Geschichtsbüchern stehen. Entsprechend sind sie eben auch 5-mal wieder abgestiegen, waren im Grunde genommen immer nur mal so zu Gast in der Bundesliga. Die längste Phase waren 3 Jahre, dann nochmal irgendwann 2. Aber zuletzt immer nur 1 Jahr. Was kann sich der FC St. Pauli von dem, was Augsburg geschafft hat, mit dem einmaligen Aufstieg und jetzt, wie du sagst, 13 Jahre Bundesliga abschauen, auch von der Struktur her vielleicht. Was ist so das Ausschlaggebende?
Das Ziel muss jetzt einfach mal sein, drin zu bleiben und sich ein bisschen zu etablieren, um auch das Selbstvertrauen zu bekommen, dass man sagt, ja, wir können die Liga halten. Und ich glaube dann, das hat der FC Augsburg auch gemacht, dann musst du dich schon Jahr für Jahr auch punktuell nochmal verstärken, den Kader verbreitern, Spieler dazu holen, um dich dann in der Bundesliga zu etablieren und halten zu können. Ansonsten, ja, das glaube auf St. Pauli hat man als Spieler alles, was man braucht. Das ist ein Top-Stadion, Top-Fans. Man kann dort wunderbar Fußball spielen. Und das kann man in Augsburg auch. In Augsburg ist es eher ein bisschen ruhiger. Die Stadt ist nicht so groß. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, ja, dass man sich jetzt einfach mal hält über ein paar Jahre und dann auch das Selbstbewusstsein und das Standing bekommt, dass man Bundesligist ist und nicht vielleicht eine Fahrstuhlmannschaft.
Du warst ja am Augsburger Erfolg aber auch nicht ganz so unbeteiligt, ne? Du hast, wie wir eingangs erwähnt haben, bei der Vermarktungsagentur warst du dafür zuständig, da auch ein bisschen auf dem Bereich etwas voranzutreiben.
Das ist richtig, ja. Also ich war bei der Vermarktungsagentur. Wir waren letztendlich für die Akquise der Sponsoren und der VIP-Partner verantwortlich, um letztendlich dann auf dieser Seite der Einnahmensquelle höchstmögliche Erlöse zu erzielen für den FC Augsburg. Das ist richtig, ja. Und das für jeden Verein einfach neben den Spielererlösen, neben dem Merchandising, es sind einfach die Partner, die Sponsoren bringen einfach extrem viel Geld an die Vereine.
Was macht denn modernes Marketing im Profifußball aus? Ich glaube, inzwischen weiß jeder, dass es so einfach ist. Du gibst uns Geld und du im Gegenzug gibst dafür ein bisschen Bandenwerbung. So läuft es, glaube ich, heute nicht mehr, zumindest nicht bei den großen Sponsoren.
Ja, also zum Teil würde ich dir widersprechen, wenn man aktuell so die Europameisterschaft sieht oder auch die klassische Bandenwerbung, sieht man dann schon sehr plakativ und immer wieder so die gleichen Firmen, die dort die Banden belegen, ist auch mal aus meiner Sicht so ein Verdrängungswettbewerb. Wenn ich drauf bin, kann kein anderer drauf gehen. Aber du hast natürlich absolut recht, dass es da bei den Aktivierungen, also wir sprechen halt immer von Aktivierung, wenn der Partner ein Recht erwirbt oder eben das Recht erwirbt, zum Beispiel ein Partner zu werden des Vereins, gibt es natürlich dann unterschiedlichste Möglichkeiten in dieser Partnerschaft zu werben und dort die Marketingabteilungen natürlich mitunter sehr kreativ werden, die Spieler auch einzubinden. Aber ich glaube, der FC St. Pauli da natürlich auch marketingseitig extrem gut aufgestellt ist und da mit Sicherheit sehr gute Ideen hat, auch die Partner einzubinden.
Es gab unter der Woche eine Aktion, die für ein bisschen Aufsehen gesorgt hat. Der Verein hat eine eigene Vereinsschrift entwickelt, die etwas linksneigend ist, also linkskursiv, um auch nochmal so die politische Ausrichtung des Clubs zum Ausdruck zu bringen und ein Zeichen dahingehend zu setzen. Das wurde relativ kontrovers diskutiert und gesehen. Ist das aus deiner Sicht schon etwas Sinnvolles, um die Marke zu schärfen, und kommt das auch bei Sponsoren gut an, weil man damit eben entsprechend auch authentisch Werte verkaufen kann? Oder ist das letzten Endes belanglos?
Nein, also ich glaube, vor allem für den FC St. Pauli ist das definitiv nicht belanglos. Der Verein hat ganz klar kommuniziert, ganz stark nach außen, wofür er steht, für welche Werte er steht. Das ist auch extrem wichtig für den FC St. Pauli. Und das ist auch generell in der aktuellen Situation, glaube ich, schön auch zu sehen, dass es auch Fußballvereine gibt, die für extrem gute Werte stehen. Und wenn aus meiner Sicht dann noch sowas dazukommt, dass man jetzt sogar seine eigene Schriftart entwickelt, dann passt das aus meiner Sicht gerade zu dem Verein. Und mit Sicherheit wird das kontrovers diskutiert, weil man dann vielleicht wieder sagt, konzentriert euch doch auf das Wesentliche. Aber ich glaube, man konzentriert sich trotzdem auf das Wesentliche. Aber der FC St. Pauli da vielleicht nochmal so ein bisschen Blickwinkel mehr und nimmt einfach noch Themen mit rein, die andere Vereine nicht belegen. Und deswegen fand ich das, ich habe das auch mitbekommen, ich finde das toll und das passt. Ich glaube, wenn es zu einem Verein passt, dann zu St. Pauli.
Insgesamt hat ja seit deinem Abgang bei St. Pauli der Verein seine Marke, sein Bild nach außen nochmal deutlich geschärft, auch gerade auch mit solchen Aktionen. Kommen wir nochmal zu deinem Karriereende. oder mit dem Ende bei St. Pauli, das war ja dann sehr geprägt von schweren Verletzungen oder einer schweren Verletzung. Wie bist du damit damals umgegangen? Wie schwer war das für dich einzusehen, dass es nicht mehr richtig weitergeht?
Das war nicht so einfach für mich, ja. Tatsächlich habe ich mir ein bisschen schwer getan, dass mir einzugestehen, es war eine Knieverletzung letztendlich, aber keine so eine klassische, dass ich jetzt wusste, das ist ein Kreuzbandriss oder es ist ein Meniskusriss. Ich hatte eine Entzündung im Knie letztendlich dann. Es war der Hoffersche Fettkörper, der sich dann wohl entzündet hatte, wo ich aber immer wieder für mich gedacht habe, das geht wieder weg. Und ich auch, ja, ich war der Überzeugung, ich bekomme es wieder in den Griff. Klar, ich war dann 34 und ja, war nicht einfach für mich, aber im Endeffekt ist so, wie es dann alles gekommen ist, war es in Ordnung. Deswegen, aber ja.
Wie ist es heute? Kannst du noch, sag mal, halbwegs ambitioniert Sport treiben oder ist das die Verletzung doch zu stark, dass du da eingeschränkt bist?
Ich merke es tatsächlich, also wenn ich zu viel mache, dann meldet sich das Knie, aber ich habe tatsächlich auch, das ist wieder eine Verbindung jetzt zum FC Augsburg, habe angefangen hier in der Traditionsmannschaft zu kicken, versuche da regelmäßig ins Training zu gehen, aber leider, wenn dann zu viele Trainingseinheiten kommen oder dann auch mal letztes Jahr ein Hallenturnier mitgespielt und vor 4 Wochen das erste Mal wieder über 90 Minuten gespielt nach 10 okay. Jahren, dann meldet sich das Knie. Dann pausiere ich wieder 2-3 Wochen und dann versuche ich wieder anzugreifen. Ja, ja.
Wer ist noch so dabei an größeren Namen, die man kennt in der Traditionsmannschaft?
Ja, also tatsächlich kommen mitunter zum Training wirklich Dani Bayer kommt vorbei, Altin Top kommt vorbei, Jan Ingwer Kaisen Pracker. Also wir haben wirklich viele Spieler auch, die dann hier in Augsburg sesshaft geworden sind, so aus den letzten Bundesliga-Jahren. Auch aus meiner Zeit von damals, ein Miletic, der bei mir schon im Tor war in der Regionalliga-Zeiten. Also kommen wirklich aktuell noch ein paar Hochkaräter aus der Bundesliga-Zeit. Und mit Daniel Bayer, der jahrelang Kapitän war, ich glaube so das Aushängeschild des Vereins auch die letzten Jahre.
Ja, wäre für dich oder für euch als Traditionsmannschaft mal eine Idee, am Millerntor zu spielen gegen eine St. Pauli-Traditionsmannschaft? Ich meine, du als Ur-Bayer sozusagen in Augsburg geboren, da erst gespielt und dann die Episode im Norden gehabt, du schienst dich ja trotzdem da ganz wohl gefühlt zu haben, ne?
Definitiv, also das war fußballerisch meine schönste Phase, so, das war, klar, auf der einen Seite hatten wir sofort den Erfolg mit dem Aufstieg, hatten dann mit dem direkten Wiederabstieg natürlich schon einen sportlichen Knick, aber hatten auch danach wieder, oder hatte ich für mich persönlich in der zweiten Liga danach auch wieder gute Jahre und haben danach auch noch wirklich nochmal ganz knapp um den Aufstieg mitgespielt, ein Jahr später. Also es waren sportlich meine schönsten Jahre, fußballerisch, und habe mich dort auch mit meiner Frau, mit meiner Familie rundum wohlgefühlt. Und Hamburg war eine tolle Zeit und versuche so oft wie möglich nach Hamburg zu kommen nach wie vor, ja.
Zu wem hast du da aus der damaligen Mannschaft noch den meisten Kontakt?
Also wenn ich in Hamburg bin, dann versuche ich tatsächlich mit Florian Lechner, mit Lelle, mich zu verabreden. Das hat auch jetzt vor einem Jahr, waren wir das letzte Mal dann zusammen essen. Das ist wirklich so noch der engste Kontakt. Wir haben noch über eine WhatsApp-Gruppe mit vielen ehemaligen so lose Kontakt und wird natürlich auch mal das ein oder andere geschrieben, was nicht so ernst gemeint ist. Aber da ist so loser Kontakt mit ganz vielen Spielern noch aus der damaligen Zeit tatsächlich vorhanden. Aber ja, mit Lelle ist dann so noch fast der engste Kontakt aktuell vorhanden.
Ja, wem, wenn es jetzt auf zum Aufeinandertreffen kommt und du du wirst dabei sein, drückst du einer der beiden Mannschaften bisher mehr die Daumen? Also, oder ist ein Unentschieden für dich das schönste Ergebnis dann?
Das wollte ich sagen, genau. Also für mich ist das Wichtigste, dass am Ende der Saison beide in der Liga bleiben. Ne? Also ich glaube, der FC Augsburg wird die Liga halten und dem FC St. Pauli drücke ich einfach so extrem die Daumen, dass ich dann jetzt am Sonntag demjenigen die Daumen mehr drücke, der es am Ende nötiger hat. Und ja, ich glaube vielleicht, dass der FC St. Pauli die Punkte am Ende ein bisschen nötiger hat. Und ja, deswegen ist vielleicht da so ein bisschen. Aber ja, also ich wie du sagst, ich habe da zwei Herzen in meiner Brust und beide sollen in der Liga bleiben.
Ja, Alexander Blessin hat sich ja schon an der mathematischen Herleitung versucht, gegen Heidenheim 0-2 verloren, gegen Union 0-1, also folgerichtig wäre jetzt am Sonntag ein 0-0, auf das ich vor Ort nicht unbedingt so eine große Lust hätte, aber ich würde mich freuen, wenn wir uns zumindest am Sonntag über den Weg laufen. hat das Gespräch sehr gut gefallen. Vielen, vielen Dank, Markus.
Ja, also wenn wir uns sehen, sehr gerne. Vielen Dank, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, war der erste Podcast für mich in der Form. Deswegen, ja, vielen Dank euch.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, Markus. Und liebe Hörer des Millern Talks, wir hören uns dann schon nächste Woche wieder vor dem dann anstehenden Heimspiel gegen RB Leipzig. Macht's bis dahin gut. Ihr könnt unseren Podcast Millern Talk natürlich auch abonnieren. Denkt daran, dann werdet ihr immer informiert, wann eine neue Folge online steht. Bis dahin und vielen Dank nochmal und tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.